Es war in einem Krankenhaus auf der Kinderstation. Ein Seelsorger und seine Frau wurden dorthin gebeten. Ein Junge, vielleicht 10 Jahre alt, hatte sich versucht, das Leben zu nehmen. Und als sie in das Zimmer hineintraten, war das Erste, was er ihnen sagte: Ich werde es wieder tun. Und ich werde es so lange wieder tun, bis es funktioniert. Und sie fragten ihn dann: Warum? Ja, wissen Sie, ich bin ein Fehler, ich bin ein Irrtum, ich sollte nämlich gar nicht sein. Sie verstanden ihn irgendwie nicht richtig. Und dann hatte der Junge erzählt, er hat ein Streitgespräch seiner Eltern mitgehört und da hat er gehört, dass er eigentlich ein unerwünschtes Kind wäre. Die Mutter hatte vergessen, die Pille zu nehmen und dann war das Unglück einfach passiert. Und jetzt in diesem Streit machte der Vater der Mutter deswegen Vorwürfe. Und so sagte der Junge: Was hat also mein Leben für einen Sinn, wenn ich gar nicht da sein sollte? Wenn ich nur Probleme verursache? Wenn man mich gar nicht wollte? Also ist doch logisch, dann werde ich mich verabschieden. Denn ich habe keinen Wert. Ich bin ein ungeliebtes Kind. Der Seelsorger dachte eine Weile nach. Und dann sagte er: Weißt du, Gott wollte, dass alle Kinder, die heute leben, auch geboren werden. Für ihn gibt es keine wertlosen, ungeliebten Kinder. Auch du bist von ihm geliebt. Ich? Von Jesus geliebt? Woher wollen Sie das wissen? Ja, weißt du, du fühlst dich als ein ungeliebtes Kind. Aber bedenke einmal, Jesus war das auch. Er kam völlig unerwartet und ungeplant für seine Eltern. Er stürzte diese deshalb in größte Verlegenheit. Und er blieb sein ganzes Leben lang eine unerwünschte Person. So lange, bis man versuchte, ihn aus der Welt zu schaffen, indem man ihn kreuzigt. Und dennoch hat es nie ein erwünschteres, ein wertvolleres Kind gegeben als Jesus. Ein Kind, das Gott mehr geliebt hätte. Einen Menschen, durch den die Welt mehr gesegnet worden wäre als durch Jesus. Und deshalb, sagte der Seelsorger, und deshalb fühlt der unerwünschte Gott mit denen mit, die auch unerwünscht sind. Und deshalb liebt der ungeliebte Gott ganz besonders die, die auch ungeliebt sind oder sich ungeliebt fühlen. Und deshalb wurde dieser Gott Mensch und will in jedem Menschen Wohnung nehmen. Und deshalb gibt es auch für jeden Menschen Annahme und Liebe von Gott. Und deshalb kann jeder Mensch durch Gott auch ein Segen für andere werden. Der Junge war eine Zeit lang schweigsam. Und dann merkte man, das erste Mal in seinem Leben schöpfte er wieder Hoffnung. Neue Hoffnung. Und in weiterer Folge konnten diese beiden Seelsorger, dieses Ehepaar mit ihm noch beten. Und dieser Junge nahm Jesus an und wurde einige Zeit später ein Kind Gottes. Was war die Tragik? Was war die Tragik im Leben dieses Jungen? Er sah für sich selbst keinen Wert mehr, weil er wusste, ich bin nicht geliebt. Und deshalb konnte er sich selbst auch nicht lieben. Im Gegenteil, er hasste sich irgendwann so sehr, dass er seinem Leben ein Ende setzen wollte. Und da frage ich mich, und da frage ich euch als Christen, ein ungeliebter Mensch, wieso gibt es das eigentlich noch heute? Kennen die Menschen, kennen wir das höchste Gebot Jesu nicht? Und ich möchte es mit euch aufschlagen in Matthäus Kapitel 22 im Vers 37. Matthäus Kapitel 22 im Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Doch Jesus blieb nicht bei diesem Gebot stehen. Nein, er erwähnt noch ein anderes, ein gleich wichtiges im Vers 39. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und bei diesem Gebot, da fangen dann meist unsere Probleme an. Und damit auch die Probleme unseres Nächsten. Denn wenn ich meinen Nächsten nicht mehr liebe, wenn er das immer mehr zu spüren bekommt, ja, dann endet er vielleicht einmal dort, wo der Junge endete. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das alles? Oder fehlt da noch was? Ja, es fehlt noch was. Es fehlt dieser kleine Zusatz, wie dich selbst. Und über diesen kleinen, oft vergessenen Zusatz möchte ich heute in meiner Predigt mit euch nachdenken. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieser Zusatz ist so wichtig, dass er dreimal in den Evangelien vorkommt. Er kommt in Matthäus hier vor, in Markus und in Lukas, das haben wir eingangs gelesen. Und er ist sogar so wichtig, dass er auch im Alten Testament vorkommt. In 3. Mose Kapitel 19, Vers 18. Und die Frage ist, warum steht überall dieses wie dich selbst? Warum steht das überall mit dabei? Selbst Paulus in Römer und Galaterbrief erwähnt es. Er schreibt, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ein anderer Jünger, Jakobus, schreibt es auch in seinem Brief, in Kapitel 2, Vers 8. Er schreibt dort, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Also nirgends fehlt bei der Aufforderung zur Nächstenliebe dieser Zusatz wie dich selbst. Das heißt, ohne die Liebe zu sich selbst, ohne die Selbstannahme, ohne die Akzeptanz meiner selbst, ist auch die Nächstenliebe unmöglich. Und ein Philosoph hat dazu Folgendes geschrieben, und das gefällt mir sehr gut. Er sagte, an der Wurzel von allem liegt der Akt, durch den ich mich selbst annehme. Ich soll damit einverstanden sein, der zu sein, der ich bin. Einverstanden, die Eigenschaften zu haben, die ich habe. Einverstanden, in den Grenzen zu stehen, die mir gezogen sind. Die Klarheit und Tapferkeit dieser Annahme bildet die Grundlage allen Existierens. Ich glaube, er hat recht. Denn wer sich selbst nicht lieben kann, wer sich selbst nicht annehmen kann, der ist irgendwann nur noch einen kleinen Schritt davon entfernt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Dann nämlich, wenn dieses sich selbst nicht mehr annehmen können, nicht mehr lieben können, in Selbsthass übergeht. Und dieser Junge in dem Krankenhaus, der fühlte sich isoliert und verzweifelt. Er hasste sich selbst. Und deshalb die versuchte Tat. Und deshalb möchte ich euch jetzt auch eine Frage stellen. Die Frage, die jeden von uns angeht. Liebst du dich auch selbst? Hast du dich angenommen mit all deinen Grenzen, mit all deinen Gaben und Gefahren? Hast du dich angenommen mit deinem Alter, mit deinem Aussehen, mit deiner Sexualität, mit deinen Finanzen, mit deiner Ehe oder Ehelosigkeit? Hast du das getan? Denn wer sich selbst nicht angenommen hat, so wie er ist, der kann das auch nicht bei anderen tun. Und die Folge ist, es gibt Kritik, es gibt Ablehnung des anderen, also Ablehnung meines Nächsten. Und das Gebot, Jesus sagt ganz klar, liebe dich selbst. Und viele fragen sich dann, ja, bedeutet Selbstliebe nicht Egoismus? So denken sie, aber sie denken falsch. Sie denken nämlich, ja, jeder liebt sich ja eh selbst, weil der Mensch ja ein Egoist ist. Also soll er doch besser seinen Nächsten lieben. Doch Jesus sagte nicht, liebe deinen Nächsten anstelle deiner selbst. Nein, Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deshalb wird diese Selbstliebe bei Jesus auch vorausgesetzt. Nicht verurteilend, sondern als Maßstab. Und Paulus schreibt es genau gleich. Und ich möchte mit euch von Paulus ein paar Verse lesen. Und zwar im Epheserbrief Kapitel 5, ab Vers 28. Es ist dieses bekannte Kapitel, wo es um die Ehe geht. Epheser Kapitel 5, ab Vers 28. Und dort möchte ich drei Verse mit euch lesen, wo Paulus das eben Gesagte bestätigt. Paulus weist hier dreimal hintereinander auf die Selbstliebe, auf die Wichtigkeit dieser Selbstliebe hin. In Vers 28 schreibt er, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und in Vers 29, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Natürlich nicht, er liebt es ja. Und dann in Vers 33 schreibt er, ein jeglicher habe lieb seine Frau wie sich selbst. Paulus meint hier, wer seine Frau liebt, der liebt auch sich selbst. Paulus meint hier ganz sicher nicht, wer seine Frau liebt, ist ein Egoist, oder? Nein, das meint er nicht. Und es gibt auch im Alten Testament eine sehr schöne Stelle im 1. Samuel-Buch, in dieser Geschichte von der Freundschaft zwischen David und Jonathan. Im 1. Samuel-Buch, Kapitel 18, im 1. Samuel, Kapitel 18, dort lesen wir in Vers 1. 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 1, und dort den Schluss. Dort steht, und Jonathan gewann ihn, den David lieb wie sein eigenes Herz. Jonathan gewann David lieb wie sein eigenes Herz. Ist das kritisch gemeint? So in dem Sinne, hör endlich auf, dein eigenes Herz zu lieben, liebe nur den anderen? Nein. Weil Jonathan sein eigenes Herz liebte, also sich selbst, machte es ihn fähig zu einer tiefen Freundschaft mit David. Denn die Selbstliebe ist eine Selbstbejahung und nicht Stolz. Und es ist falsch, dass Selbstherabsetzung eine christliche Tugend ist. Und es ist falsch, dass Selbstverwerfung die einzige Möglichkeit bietet, um von Gott angenommen zu sein. Das denken wir vielleicht. Aber im Gegenteil, es geht darum, einen gesunden Selbstwert zu haben. Aber in vielen Köpfen sitzen hier falsche Gedanken. Andere Kulturen haben es doch viel einfacher. Es hatte einer einen afrikanischen Freund. Und dieser afrikanische Freund war sehr, sehr klein geraten. Und so fragt er ihn eines Tages, ob er nicht Schuhe mit größeren Absätzen, mit höheren Absätzen tragen wolle. Aber wisst ihr was? Das war für diesen afrikanischen Freund fast eine Beleidigung. Hatte Gott ihn nicht klein erschaffen? Warum sollte er jetzt ändern, was Gott geschaffen hatte? Er liebte sich, so wie er war. Und vielleicht war seine Selbstannahme der Grund, dass er so ein guter Freund wurde. Denn nur wer sich selbst liebt, kann den anderen lieben. Und deshalb frage ich euch jetzt zum zweiten Mal. Liebt ihr euch selbst mit Leib und Seele, so wie ihr seid? Und wieder werden einige von euch zweifeln und sagen, stopp, stopp. Jesus sagte doch selbst, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Oder wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Oder an anderer Stelle sagt Jesus, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Ja, sagt Jesus hier nicht etwas anderes? Widerspricht er sich hier nicht selbst in seinem Liebesgebot? Wir Christen sind geimpft. Wir sind geimpft auf drei Bereiche. Selbstaufgabe, Selbstaufopferung und Selbstverleugnung. Und wir haben Angst, jegliche Selbstliebe sei ein Egoismus. Aber was ist der Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstsucht? Was ist der Unterschied zwischen Selbstannahme und Ichsucht? Wo beginnt denn der Egoismus? Und wir kommen hier zu einem kleinen Problem. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten der Hinkehr des Menschen zu sich selbst. Zwei Möglichkeiten der Selbstliebe. Eine falsche und eine richtige. Eine selbstsüchtige und eine selbstlose. Und leider verwechseln wir diese beiden immer wieder. Der Unterschied, die erste, die Selbstsüchtige, die ist selbstzerstörend. Die zerstört einen Menschen. Und die zweite, die Selbstlose, die bewahrt einen Menschen. Die erste, die Selbstsüchtige, die nennt man nicht nur Egoismus, die nennt man auch Narzissmus. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Es kommt von einer griechischen Legende, die berichtet von einem Jüngling, der hat in einen tiefen Brunnen hineingeschaut und er hat sein Angesicht spiegeln gesehen. Und er verliebte sich dann in sein Angesicht und durch dieses Verliebtwerden hat er sich immer weiter und weiter nach vorne gebeugt, sodass er irgendwann in den Brunnen gefallen ist und ertrunken ist. Ein schönes Bild für Selbstsucht und Egoismus. Es gibt noch ein zweites schönes Bild. Betrachtet einmal eine Krebszelle. Sie wuchert und vereinnahmt so viele Zellen um sich herum, bis sie aus purem Egoismus alleine existiert. Solange bis der ganze Körper voller Krebs ist. Und was passiert dann? Dann stirbt der Mensch. Und die Krebszelle auch. Und hier sehen wir ein Beispiel von Egoismus. Eine Selbstzerstörung. Aber die wahre Selbstliebe, die bedeutet genau das Gegenteil von Egoismus. Sie ist bewahrend und schützend. Denn die wahre Liebe lässt los. Und man kann nur loslassen, was man angenommen hat. Und wenn ich mein Selbst angenommen habe, so wie ich bin, dann kann ich es auch loslassen. Dann kann ich selbstlos werden. Und wenn nicht, dann bin ich ständig auf der Suche nach meinem Ich. Ich bin selbstsüchtig oder ichsüchtig. Ich bin ein Egoist. Und wer sich selbst nicht mehr annehmen kann, wer sich selbst nicht mehr lieben kann, der wird oft zum Egoist. Der wird süchtig, trinksüchtig, esssüchtig, sexsüchtig oder was immer eine Sucht. Und die Süchtigen, die suchen eigentlich sich selbst. Und sie meinen in der kurzen Phase von Rausch und Traum, sich selbst zu finden. Aber dabei, und das wissen wir alle, ist es ein Teufelskreis, denn die Sucht wird immer größer. Und vielleicht ist unsere Zeit so süchtig und so selbstsüchtig, weil es so wenig Selbstliebe und Selbstannahme gibt. Selbstliebe ist nicht gleich Selbstsucht. Denn die Liebe, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief im Liebeskapitel, denn die Liebe sucht nicht das ihre. Das hat nichts mit Sucht zu tun. Sie hat es nämlich gefunden und darum kann sie es verschenken. Und ich kann nur das verschenken, was ich habe. Und ich kann nur das loslassen, was ich halte. Und ich kann nur verlieren, was ich besitze und nur verleugnen, was ich bin. Die wahre, die gute, die richtige Selbstliebe sagt, ich liebe mich, also mich selbst, so wie ich bin. Ich bin einverstanden mit mir. Und sie ist dabei fähig, von sich wegzusehen. Und sie kann loslassen. Aber die falsche Selbstsucht, der Egoismus, der Narzissmus, der sagt, ich liebe ich. Ich liebe nur mein Ich. Und er blickt ständig auf sich selbst. Und er hält fest. Und er lässt nicht los. Bemerkt ihr den Unterschied? Und darum möchte ich euch zum dritten Mal fragen, liebst du dich selbst? Weißt du um deinen Wert? Auch in Gottes Augen? Denn nur der, der um seinen Wert weiß, kann auch etwas tun oder sein, was unter seiner Würde erscheint, was er eigentlich vielleicht gar nicht tun müsste. Er kann nämlich seinen Status, sein Selbst loslassen und selbstlos werden. Und das schönste Beispiel von Selbstlosigkeit, das lesen wir wieder in der Bibel, bei Jesus. Und ich möchte es mit euch lesen, ein paar Verse in Johannes Kapitel 13, ein Beispiel für Selbstlosigkeit von Jesus. Johannes Kapitel 13, und wenn ihr die Überschrift lest, dann wisst ihr, um was für ein Kapitel es hier geht. Es geht um die Fußwaschung. Und ich lese hier die Verse 3 bis 5. Johannes Kapitel 13, Abvers 3. ein Beispiel der Selbstlosigkeit. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ein Beispiel der Selbstlosigkeit. Wieso macht das Jesus? Wieso kann er das? Wir lesen in Vers 3, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Also Jesus wusste, wer er war. Er war Gottes Sohn. Er war von Gott gekommen und er ging wieder zu Gott. Deshalb war er sich seines Selbst bewusst. Deshalb konnte er auch selbstlos handeln. Deshalb konnte er etwas loslassen, etwas tun, was unter seiner Würde war, und aufstehen und seinen Jüngern die Füße waschen. Ein Dienst, den normalerweise die Sklaven verrichten. Und weil Jesus so selbstlos wurde, heißt es dann auch im Philipperbrief, und ihr kennt diese Stelle, wo es heißt, obwohl er in göttlicher Gestalt war, entäußerte er sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus war mit sich selbst einverstanden. Er hat sich selbst geliebt. Und Liebe kann loslassen, Egoismus nicht. Jesus konnte loslassen, was er eigentlich war. Seine Göttlichkeit, sein Gottsein. Und er konnte Mensch werden und uns nicht nur die Füße waschen, sondern sogar für uns sterben. Warum? Weil er uns, die Menschen, liebte wie sich selbst. Und es gibt keine Nächstenliebe ohne gleichzeitig vorhandene Selbstliebe. Und Jesus ist uns hierin unser allergrößtes Vorbild. Es gibt zwei Möglichkeiten, als Mensch selbstlos zu werden. Eine falsche und eine richtige. Die falsche, die haben wir bei dem Jungen gesehen. Ein Mensch, der sich nicht geliebt weiß, der wird vielleicht zum Egoist oder er wird depressiv. Und irgendwann ist es so weit, dass er sein Selbst loswerden will, wegwerfen will, indem er seinem Leben ein Ende setzt. Das ist die falsche Selbstlosigkeit. Und die richtige, die andere, die bessere, das ist ein Mensch, der sich wie Jesus geliebt weiß, weil er gehört hat, die Worte des Vaters, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieser Mensch weiß, dass er geliebt ist von Gott und er nimmt diese Liebe an und er gibt diese Liebe an den Nächsten weiter. Und Jesus nahm diese Liebe an. Und damit kommen wir zu einem Problem. Denn niemand wird mit der Fähigkeit geboren, sich selbst zu lieben. Deshalb muss er erst die richtige Selbstliebe lernen. Er muss sie annehmen. Denn der Mensch, das wissen wir, ist von Natur aus ein Egoist. Und jetzt frage ich euch, kann man diese Selbstannahme, diese Selbstliebe, kann man die lernen? Ja, man kann. Und wie? Indem ich die Liebe der anderen annehme. Indem ich zulasse, dass andere mich wertschätzen. Wie geht es euch damit? Kannst du ein ehrliches Lob und Anerkennung, also einen Liebesbeweis, kannst du das annehmen? Oder geht es dir dann so wie dieser Frau, der ein Kompliment gemacht wurde für ihr schönes Kleid? Und wie hat sie reagiert? Ach, das ist nur ein altes Fähnchen. Na, das habe ich schon jahrelang im Schrank. Sie konnte keine Anerkennung, sie konnte kein Kompliment annehmen. Sie konnte sich nämlich selbst nicht annehmen, so wie sie war. Sie hatte ein Problem mit ihrem Selbstwert, mit ihrer Selbstliebe. Im Gegenzug dazu denke ich an eine junge Mutter, die hat sich alle ehrlichen und echten Komplimente aufgeschrieben. Eines Tages zum Beispiel sagte ihr kleiner Sohn zu ihr, du bist die beste Mutti auf der ganzen Welt. Ist das ein ehrliches Kompliment? Natürlich. Und das hat sie in ihr Buch eingetragen. Und immer wenn sie sich dann einmal niedergeschlagen fühlte, hat sie dieses Buch hervorgenommen und hat sich erfreut an diesen schönen Zitaten. Und sie wusste wieder um ihren Selbstwert. Denn die Gefahr in unserer christlichen Bescheidenheit ist nämlich die, dass wir dazu neigen, jedes Lob von uns zu weisen. Ja, wir misstrauen sogar manchmal denen, die uns loben und zweifeln über ihre Motive. Wie meint er das denn wohl? Und wir stoßen sie damit so lange vor den Kopf, bis sie es aufgeben, uns zu loben und zu lieben. Und auf diese Weise bringen wir uns um die Erfahrung, geliebt zu werden. Die Erfahrung, die so nötig ist, wenn wir es lernen wollen, uns selbst zu lieben und damit unsere Nächsten. Wisst ihr, wir alle brauchen das tägliche Brot der Anerkennung. Aber genau dieses tägliche Brot enthalten wir einander vor. Wir üben meist nur Kritik, aber das Loben üben wir nicht. Und die Folge? Wir waschen uns gegenseitig immer mehr die Köpfe und nicht die Füße. Aber was sagte Jesus? Woran werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind? Indem wir Liebe untereinander üben. Und wenn ich das nicht tue, dann wird das Ganze immer mehr zu einem Teufelskreis. Wer nämlich keine Anerkennung, keine Liebe mehr erhält, der kann immer weniger davon weitergeben. Und er wird dadurch immer kälter und ungeliebter. Und er erhält, weil ihn keiner mehr mag, jetzt erst recht keine Anerkennung mehr. Und die Frage, die wir uns am Schluss stellen wollen heute, wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen? Wir können ihn nicht durchbrechen. Er muss von außen durchbrochen werden. Von Jesus Christus. Denn Jesus hat uns zuerst angenommen und zuerst geliebt. Seine Liebe und seine Annahme geben uns unseren Wert. Ich war einmal unterwegs in einer Mission und auf unserem LKW stand der Schriftzug, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, den Gott nicht liebt. Und genau so ist es. Gott hat uns zuerst geliebt. Und es gibt auch keinen Menschen, den er nicht annimmt, so wie er ist. Denkt an den verlorenen Sohn, von den Schweinen kommend. Und wie hat ihn der Vater empfangen? Mit offenen Armen, indem er ihm entgegengelaufen ist. Doch dieses Angenommensein durch Gott heißt nicht, ja, du bist halt eben so dreckig und da kann man nichts mehr machen. Nein, das heißt es nicht. Gott sagt, ich nehme dich an, wie du bist, aber meine Liebe wird dich verändern. Und Luther hat das sehr treffend ausgedrückt, indem er sagte, die Liebe Gottes liebt nicht das Liebenswerte, nein, sie schafft das Liebenswerte. Und wie schafft sie das? Und hiermit komme ich zu meinem letzten Vers, den wir gemeinsam miteinander betrachten wollen. Er steht in Johannes Kapitel 1 im Vers 12. Wie schafft die Liebe Gottes es uns zu verändern? Vielleicht lesen wir auch noch den Vers 11 dazu. Ein bekannter Vers. Johannes Kapitel 1, Verse 11 und 12. Es geht hier um Jesus. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt kommt's. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Was heißt das? Wer Christus aufnimmt, wer lernt, ihm immer mehr sein Leben zu überlassen, sich immer mehr von ihm angenommen und geliebt weiß, der erhält Macht. Was für eine Macht? Der erhält Macht, an sich selbst zu arbeiten, an seinem Ego, um ein Kind Gottes zu werden und dann einmal das zu sein, was Gott sich wünscht. Denkt an den Jungen aus der Geschichte. Er nahm Gott an. Er tat es und er wurde ein Kind Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Merkt ihr, nicht ich verändere mich, sondern Jesus, wenn ich ihn aufnehme. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Nur wer Jesus seine Herzenstür öffnet, wer ihn aufnimmt, wird durch ihn verändert. Und damit komme ich auch zu meiner letzten Frage und zu meinem letzten Appell heute. Willst du es zulassen und dein Herz für Jesu Liebe öffnen? Denn Jesus verspricht auch dir, wenn du dich für meine Liebe öffnest und mich annimmst, dann wirst du Macht bekommen, mein Kind zu werden. Und meine Kinder wissen um meine Liebe zu ihnen. Und deshalb können sie sich auch selbst annehmen und lieben, so wie sie sind. Und als Folge werden sie auch ihren Nächsten lieben, wie sich selbst. Amen. Lasst uns noch beten. Du hast gesagt, wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und ich möchte dich bitten für uns, die wir heute hier stehen. Wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du uns annimmst, so wie du jeden annimmst, und dass du uns diese Macht gibst, an uns selbst zu arbeiten, an unserem Ego, an unserer Selbstsucht, an dieser falschen Selbstliebe, und dass wir deine Kinder werden dürfen, mit einem richtigen Selbstwert, der sich auch auf unseren Nächsten überträgt. Und darum bitten wir dich und wir danken dir, wenn du es tun wirst. Amen. Amen.